Predige über Markus Kapitel 1, Vers 29 bis 39. Markus Kapitel 1, Vers 29 bis 39. Und sobald sie aus der Synagoge kamen, gingen sie in das Haus des Simon und des Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter des Simon aber lag am Fieber danieder. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden war, brachten sie nach Sonnenuntergang alle zu ihm, die krank und besessen waren. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus und begab sich an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon eilte ihm nach, samt seinen Begleitern. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, Jedermann sucht dich. Da sagte er zu ihnen, lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Marktflecken, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ganz Galiläa in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Die Geschichte hier spielt zur Anfangszeit der Verkündigung Jesu. Er hatte in Nazareth schon gepredigt. Die Leute waren ganz begeistert von ihm und seiner Predigt. Später waren sie allerdings über dieselbe Predigt so begeistert, dass sie ihn dann gleich ums Leben bringen wollten nach der ersten Predigt. Es gelang ihnen nicht, weil er einfach durch sie hindurch ging, wie es dort heißt, und kam dann nach Kapernaum. Kapernaum wurde später seine Stadt genannt, weil er sich scheint gerne dort aufhielt und oft dort predigte oder auch Wunder tat. Der Name Kapernaum auf Deutsch heißt Dorf des Trostreichen. Und es passt sicher gut auf Jesus, Dorf des Trostreichen. Denn er ist sehr gut in der Lage, Menschen zu trösten. In Kapernaum war er gerade in der Synagoge gewesen. Und es war Sabbat und hatte dort an diesem Gottesdienst teilgenommen und dann einen Menschen geheilt, der besessen war. Das heißt, er hatte einen Dämon ausgetrieben. Er ging dann in das Haus des Simon, später Petrus genannt, der ein neuer Mitarbeiter von ihm werden sollte und den er gerade so ein bisschen kannte. In dem Haus war die Schwiegermutter krank. Als erstes hat er sie geheilt. Das heißt so schön, er nahm sie bei der Hand, richtete sie auf, das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Ich vermute, dass auch bei uns in manchen Häusern von Mitarbeitern Menschen am Boden liegen, sozusagen da niederliegen, nicht unbedingt an Fieber. Der eine liegt da nieder, weil er resigniert ist, der andere, weil er bitter geworden ist. Oder der andere liegt nieder, weil er persönlich versagt hat und sehr enttäuscht ist über sich selbst. Ich finde das schön, dass Jesus das weiß, wir mit ihm darüber reden können und er bereit ist, Menschen sozusagen an der Hand zu nehmen und sie aufzurichten. Und dann können sie ihm neu dienen. Dienen ist offensichtlich auch ein besonderes Vorrecht in dieser praktischen Weise für Frauen. Öfters heißt es im Neuen Testament, dass Frauen Jesus folgten und ihm dienten, teilweise mit ihrem Vermögen ihm dienten, auf jeden Fall etwas Praktisches taten für ihn. Er war also hier in diesem Haus. Stellen Sie sich vor, er wäre bei Ihnen zu Besuch. Denn dann geht die Geschichte ja weiter. Da heißt es, abends nach Sonnenuntergang versammelte sich die ganze Stadt an der Tür. Der wäre also hier irgendwo in der Dieburger oder Frankfurter Straße. Und plötzlich ist die ganze Straße voll. Alle Seitenstraßen sind verstopft. Der Aufzug funktioniert nicht mehr. Und die Leute quellen überall herein oder auch heraus, je nachdem. An der Tür ist die ganze Stadt versammelt. Und was bedeutet das? Es heißt, dass sie alle zu ihm brachten, die krank und besessen waren. Stellen Sie sich mal vor, hier in Obertshausen würden alle, die krank oder besessen sind, an die Tür von einem gebracht werden. Ich meine, das ginge gar nicht, das wäre schon ein ganzes Stadtviertel, was da blockiert wäre. Zu viele wären das. Das heißt, Jesus hat erst im Haus geholfen und jetzt geht er ein Stück weiter nach draußen an die Tür, um dort auch zu helfen. Er hat Menschen geheilt. Ich weiß nicht, was das für diese Stadt Kapernaum bedeutet hat. Es muss ein ganz fantastischer Tag gewesen sein, an dem alle geheilt wurden dort. Hier steht zwar nur, viele wurden geheilt, aber in Lukas steht die gleiche Geschichte. Und da heißt es, dass er jeden heilte, das heißt alle, die da waren. Da wurde also jemand plötzlich frei, er konnte seinen Rollstuhl stehen lassen. Der andere hat seine Krücken zum Sperrmüll gegeben oder, was weiß ich, aufgehoben. Der andere konnte zu Hause wieder kochen und hatte sein Hüftleiden los. Und was auch immer die Leute hatten, sie wurden alle gesund. Viele Familienväter konnten ihre Familie wieder ernähren, weil Jesus sie dazu befähigt hat. Kinder hatten keine Behinderung mehr und viele andere Dinge. Und viele, die besessen waren, wurden frei. Da gab es solche, die Anfälle hatten, die immerhin fielen. Die brauchten jetzt keine Angst mehr zu haben, wenn sie über die Straße gingen, dass gerade dort so was passiert, weil sie keine Anfälle mehr bekamen. Andere hatten so einen Verfolgungswahn, die dachten immer, sie würden vergiftet und hörten so innere Stimmen und das schwieg plötzlich. Die waren völlig frei davon. Andere hatten so Zwangshandlungen, wenn sie sich gewaschen hatten, mussten sie das immer noch 10-mal wiederholen. Und wenn sie die Tür abgeschlossen hatten, mussten sie noch 20-mal gucken, ob sie auch zu ist. Die konnten sich jetzt ganz normal und frei verhalten. Andere fingen immer bei Vollmond an, Schlaf zu wandeln und fielen dann manchmal aus dem Fenster oder sonst wo raus. Die brauchten jetzt keine Angst mehr zu haben, sondern die konnten auch bei Vollmond ruhig schlafen, wie bei anderen Tagen. Und so wurden sie alle frei. Ich finde das schön, dass Jesus die Macht hat, Menschen zu befreien, auch heute. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Heute wäre er natürlich vielleicht ein bisschen umstritten, denn wenn heute mal was von Exorzismus in der Zeitung steht, dann schlagen die Leute alle voll mit dem Hammer zu. Mit dem Hammer ihrer Kritik schlagen sie dann zu, wobei es meistens ja nur dann in der Zeitung steht, wenn es misslungen ist, wenn ein Mensch nicht frei wurde, sondern irgendetwas vermurkst wurde. Gibt es denn auch heute noch Besessene? Gibt es heute noch Dämonen? Gibt es heute noch Satan? Hier vorne sitzen ja viele Konfirmanden und ich hatte gerade in der letzten Stunde sie einmal gefragt, wer von ihnen glauben würde, dass es heute noch den Satan als eine heute lebende Person gibt. Und von den ungefähr 70 möglichen Antworten waren 6 der Meinung, dass es heute Satan gibt. Alle anderen meinten also, dass es ihn nicht gibt oder zweifelten, ob es ihn gibt. Die meisten Leute halten ihn für eine Kasperle-Figur, so ein Schreckgespenst, wo der Kasper dann mit seiner großen Klatsche kommt und einmal Bumm macht und dann fällt das Ding um. Irgend sowas, so ein kleiner Kinderschreck. Die Bibel sagt ganz klar, dass der Satan eine hochgestellte Engelpersönlichkeit war, die sich dann unabhängig machte und insofern sich in das Gegenteil verkehrte und zu einem Feind Gottes wurde und seine Engel mitnahm, die dann Dämonen wurden. Hier heißt es, dass Jesus diesen Dämonen verboten hat, zu reden. Warum? Weil sie ihn kannten. Woher kannten sie ihn? Klar, er hatte sie geschaffen als Engel, daher kannten sie ihn. In der unsichtbaren Welt besteht an der Existenz und Bedeutung Jesu überhaupt kein Zweifel. Weder der Teufel noch ein Dämon noch irgendein Engel zweifeln an Jesus. Im Gegenteil, die einen haben ihn lieb, die anderen fürchten ihn. Jetzt wäre die Frage, gibt es auch heute noch Besessene? Oder ist das nur sowas, was man im Mittelalter mit dem Hexenturm in Verbindung bringen sollte? Wir hatten gerade Schürers zu Gast. Die erzählten von Herr Idimal, mit Lichtbildern sogar so ein Beispiel, wo die Leute in dem Voodoo-Kult Geister anbeten und sich freuen, wenn sie endlich besessen sind von diesem Geist. Und als Beweis dafür, dass es so ist, halten sie ihre Hände in eine offene Feuerflamme, ohne zu verbrennen. Und das ist der Beweis, jetzt wissen alle, die sind besessen. Und sie hoffen dann, dass der Geist in ihnen stärker ist als der Geist in ihrem Nachbar, sodass sie den so ein bisschen unter Druck setzen können, wenn sie möchten. Wie ist das in Deutschland? Ich meine, da gibt es ja keinen Voodoo-Kult. Ich hörte und las gerade vor kurzem, dass weit über 50% in Deutschland zum Beispiel glauben, dass ihr Leben von den Sternen abhängig wäre. Das ist zwar noch keine Besessenheit, aber es ist ein Aberglauben, wie wir das nennen. Sie glauben, dass außerirdische Mächte Einfluss haben auf sie, und zwar Gestirnsmächte. Ich las vor einiger Zeit mal in dem großen Bockhaus unter dem Artikel Tierkreiszeichen, dass schon lange die Tierkreisbilder, die Sternbilder, mit den Tierkreiszeichen des Aberglaubens nicht mehr übereinstimmen, sondern dass das Sternbild, auf das man sich beruft, unter dem man geboren wäre, heute immer schon das Nachbarsternbild ist, das infolge einer Präzession nicht nur eine Umdrehung der Erde gibt, sondern eine Verschiebung der Sternbilder gegenüber den Monaten. Wenn sich also heute einer auf ein bestimmtes Sternbild beruft, ist das gewöhnlich nicht das Sternbild, in dem er geboren ist, sondern er ist unter dem Nachbarsternbild geboren. Kann man dort nachlesen, großer Bockhaus, Artikel Tierkreiszeichen. Daran sieht man, dass es also mit einem Einfluss der Sterne überhaupt nichts zu tun hat. Denn der könnte ja gar nicht da sein, weil es ein anderes Sternbild ist, sondern es ist purer Aberglaube. Und durch diesen Aberglauben gewinnt der Feind ein Stück weit Einfluss in unserem Leben. Für manchen ist seine Morgenandacht das tägliche Horoskop in der Tageszeitung. Andere hören Musikgruppen, wenn man allein ihre Gesichter sieht, meint man schon, in das Antlitz Satans zu sehen, in Gestalt der Fratzen, die sie sich aufsetzen. Von dem John Lennon wissen wir ja, dass er vor seinem Start als Beatles-Spieler sein Leben Satan gegeben hat, und auch manche andere Musikgruppe liegt auf dieser Ebene. Viele Horrorfilme vermitteln einen direkten Einfluss der Gegenmacht auf Leute, die sie sehen. Viele Regisseure dieser Filme sind aktive Spiritisten. Mancher betreibt als Gesellschaftsspiel Tischrücken, nur mal so zum Spaß. In jedem besseren Großversandhaus in Deutschland kann man inzwischen kiloweise Bücher über Aberglaube, über Zauberei am Küchenherd und solche Dinge kaufen und sich einführen lassen in diese Geheimnisse. Viele fangen an zu meditieren und sich östlichen Religionen zu öffnen. Viele nehmen Rauschgift und öffnen sich hier auch dem unbewussten Einfluss einer anderen Macht. Auch wenn viele Menschen nicht besessen sein werden, geht es sicher darum, dass der Feind auch in unserem Leben die Einfallstore kennt, durch die er kommen kann. Er kennt die schwachen Stellen von jedem von uns, um dort anzugreifen. Für einen ist es vielleicht die Bitterkeit, seine schwache Stelle, oder dieses Friseur-Detektivspiel, dass er immer das berühmte Haar in der Suppe findet. Wenn man fragt, danke, wie geht es, sagt er dann, danke, auch schlecht. Oder dass er angibt und immer übertreiben muss. Für vielen ist das Einflusstor des Feindes, gerade bei jungen Leuten, ihre eigene Schönheit. Dass sie merken, die anderen schauen nach mir, wenn ich komme. Und das verdreht ihnen dermaßen den Kopf, dass sie nur noch für die anderen leben und denken. Für manchen ist die Sexualität oder eine unklare Partnerbeziehung das Einfallstor. Ein anderer ist gebunden an irgendeine ungute Form zu essen oder zu trinken. Oder an Arzneimittel, die er nicht unbedingt für seine Krankheit braucht, sondern für irgendwelche Nebenzwecke einnimmt. Ein anderer ist gebunden oder ist leicht zu erreichen über den Weg der Kritik, Sucht oder des Klatschens. Ich las gerade dieser Tage ein nettes Zitat. Da hieß es, die Zunge ist das einzige Werkzeug, was bei ständigem Gebrauch immer schärfer wird. Und eine nette Formulierung von einem kleinen Jungen, der mit seinem Vater Auto fuhr. Der Vater fuhr ganz unbeherrscht, bestand immer auf seinem Recht, hupte wild, schimpfte. Es war so eine richtig aufregende Fahrt. Später fuhr er mit seiner Mutter am selben Tag nochmal. Und die Mutter fuhr viel ruhiger und gelassener. Und da fragte der kleine Junge, Mutti, sag mal, wo sind denn all die Idioten? Er fragte sie, wieso Idioten? Sagte sie ja, vorhin, als ich mit dem Vater gefahren bin, sind wir gerade noch 7 von ihnen begegnet. An der Stelle merkt man, wie wir auf vielen Ebenen angegriffen werden können. Oder bei Jugendlichen ist es oft die Ebene des Lügens oder vielleicht auch des Stehlens. Vielleicht ist es eine Clique, die ein Einfallstor bietet. Es gibt 1000 Möglichkeiten, ich habe ein paar davon aufgezählt. Das Schöne bei Jesus ist, dass er all diese Bindungen löst. An diesem Abend in Kapernaum hat er all diese Bindungen gelöst. Da konnten Menschen sich frei verhalten. Sie waren nicht mehr gebunden an irgendwelche Zwänge, etwas zwanghaft zu tun, sondern sie waren frei, den Willen Gottes zu tun und frei, normal zu leben. Jesus ist Sieger über alle Mächte der Finsternis und den größten Sieg hatte er errungen, als er starb mit den Worten, es ist vollbracht, hatte er alle Schuld unseres Lebens vor Gott bezahlt und da der Satan versucht, über Sünde Macht zu gewinnen, hat er sie an dieser Stelle verloren, weil jetzt der Weg der Vergebung geöffnet war und das ist ein anderer Weg als der Weg der Bindung in Sünde. Der Weg der Vergebung ist ein Weg der Befreiung für uns. Wir sehen also, Jesus erst im Haus schenkte er einer Frau, dass sie aufgerichtet wurde. Vielleicht geschieht es auch heute mit jemandem, dass Jesus ihn aufrichtet. Dann hat er Menschen geheilt und auch befreit von Zwängen und Bindungen. Am nächsten Morgen, wahrscheinlich war die Nacht für ihn sehr kurz, weil die Leute ja alle ganz begeistert waren, die waren völlig aufgeregt und da war so ein Lärm um das Haus, dass man wahrscheinlich kaum schlafen konnte. Am nächsten Morgen in aller Frühe, da war es noch stockdunkel, ging er raus, um an einem einsamen Ort zu beten. Seine gute Gewohnheit, die er hatte, er wollte gebunden sein an seinen Vater im Himmel und sich nicht abhängig machen von Menschen. Er wollte, ehe das Konzert des Tages begann, sozusagen sein persönliches Lebensinstrument stimmen. Und es haben inzwischen viele Christen von ihm übernommen, morgens, ehe der Tag beginnt, mit Gott im Gebet Zeit zu verbringen und die Bibel zu lesen. Ich hörte gerade in einem Gespräch vor kurzem von der Macht guter Gewohnheiten. Viele von uns haben diese gute Gewohnheit entwickelt, morgens in der Frühe Zeit zu haben für Gott, zum Gebet und um in Ruhe und Stille sein Wort zu lesen. Mancher schafft es morgens nicht, für den ist es sicher gut, wenn er es irgendwann im Laufe des Tages regelmäßig einplant. Denn wenn es nicht regelmäßig ist, wird es jedes Mal ein Kampf sein, mache ich es nicht. Und oft genug macht man es dann nicht und ist dann auch nicht glücklich darüber. Es ist schön, solange der Tag noch frisch ist, Gott etwas zu geben und nicht abends zu überlegen, habe ich noch so einen Rest für ihn? Ach, eigentlich bin ich doch zu müde. Ist nichts mehr übrig geblieben für dich, lieber Gott. Das wäre schade. Er wird dann dort aufgesucht von dem Simon, der sagt, du, alle Leute suchen dich. Und was sagt er? Ich komme mit? Nein. Er sagt, lass uns doch woanders hingehen und auch dort predigen, denn dazu bin ich ausgegangen. Ja, ist Jesus unfreundlich? Die Leute suchen ihn alle und er sagt, tschüss, ich gehe weg. Ich glaube nicht, dass er unfreundlich ist, sondern er kannte die Bedürfnisse dieser Leute und er hat sie befriedigt. Er hat sie geheilt, er hat mit ihnen gesprochen, er hat mit ihnen gebetet, er hat ihnen seine ganze Liebe gezeigt. Aber eines hat er nicht getan, er ließ sich nicht von ihnen vereinnahmen. Als jetzt der Lokalheilige von Kapernaum, als der Wunderarzt, als der Mann, der diesen Ort zu einem Wallfahrtsort gemacht hätte, dass alle dorthin kommen, um dort irgendetwas von diesem mystischen Jesus zu kriegen. Sondern er ging weiter. Er war innerlich frei. Und es ist sicher schön, wenn Jesus auch uns eine innere Freiheit gibt. Wie viele Leute haben irgendein Werk oder eine Verbindung im Glauben begonnen? Und dann konnten sie sich nicht mehr davon lösen. Sie sind sozusagen in Kapernaum geblieben, statt weiterzugehen, wo Jesus sie haben wollte. Und das ist oft gar nicht so einfach, etwas im Glauben zu beginnen, und es dann auch im Glauben wieder zu beenden. Und manchmal entsteht durchaus eine ganze Art von Schaden dadurch, dass eine Beziehung, die im Glauben aufgebaut wurde, nicht auch wieder im Glauben abgeschlossen werden kann, weil der Glaube an der Stelle fehlt. Jesus konnte etwas Wichtiges unterscheiden, was uns oft nicht gelingt. Er konnte nämlich das Wichtige vom Dringenden unterscheiden. Wichtig war es für ihn zu predigen. Er wollte seine Liebe auch den Menschen in den Nachbarorten schenken. Und dringend schien in Kapernaum zu bleiben, um bei der Frau, die jetzt endlich wieder kochen kann, vielleicht mal zu Mittag zu essen oder noch einen Empfang beim Bürgermeister zu haben oder mit dem Rabbi der Synagoge nochmal zu sprechen. Das hat er alles abgelehnt, weil er wusste, wichtig ist es für mich zu predigen, mich nicht vereinnahmen zu lassen. Wie war es in Kapernaum? Die Leute waren geheilt, er kam später öfters nochmal zurück an den Ort. Aber wenn wir Matthäus lesen, Kapitel 11, Vers 23, einige Zeit später im Leben Jesu, der stößte einen harten Weheruf aus. sagt, wehe dir, Kapernaum, wenn all diese machtvollen Taten in Sodom geschehen wären, Sodom und Gomorra kennen Sie wahrscheinlich, diese zwei gottlosen Städte, dann stünde diese Stadt heute noch. Das heißt, die Leute wären zum Glauben gekommen. Aber du, Kapernaum, wirst nicht zum Himmel hochsteigen, sondern du wirst in den Abgrund gehen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Leute Heilung wollten, aber sie wollten nicht Jesus. Sie wollten Wunder, aber nicht die Verkündigung Jesu. Und das gibt es auch heute, dass viele Menschen in Not, in körperlicher, seelischer, finanzieller oder Familiennot beten. Sie wollen von Jesus Heil haben. Heil im Sinne von Heilung, Wiederherstellung. Und wenn die Not zu Ende ist, schön, ist auch das Gebet oft zu Ende. Ist diese eigentlich neu begonnene Beziehung zu Gott schon wieder am Ende. Viele möchten nur Heilung, so wie in Kapernaum. Und dann steht über ihrem Leben nicht der Segen Gottes, sondern letztlich ein Wehe. Warum? Weil Jesus sie nicht liebt? Keine Spur. Jesus hatte sie sehr lieb. Sondern weil sie zu wenig von ihm erwartet haben. Sie wollten nur etwas von ihm, etwas Gutes, aber sie wollten ihn nicht selbst. Und deshalb möchte ich jedem unter uns auch sagen, dass es schön ist, von Jesus Heilung zu erwarten, aber noch besser, ihn selbst zu erwarten und zu sehen, was er einem persönlich bedeutet. Wenn ich das noch einmal zusammenfasse, fing es in der guten Stube an oder in dem Haus, wo die Schwiegermutter geheilt wurde, um zu dienen. Jesus weiß, wo Leute da niederliegen und er kann sie aufrichten, damit sie dienen. Dann ging es an die Tür, da war die ganze Stadt versammelt. Das ist ein Tag großer Liebe und großer Freude für Kapernaum, wo ganz viele Familien beglückt wurden, dadurch, dass ihre Angehörigen gesund wurden, wo viele wieder berufstätig werden konnten, wo ganz viel Freude da war, Freiheit von Zwängen auftauchte. Aber am nächsten Morgen war er in der Stille, einsam im Gebet mit Gott. Und er ließ sich nicht von Menschen vereinnahmen, sondern er wollte frei sein, Gottes Willen weiterzutun. Er war bereit, eine Arbeit, die er glaubend begonnen hatte, auch glaubend abzuschließen, um weiterzugehen. Kapernaum selbst hatte nicht so viel dabei gelernt. Sie waren begeistert von Jesus. Aber sie wollten mehr die Heilung und weniger ihn selbst. Deshalb musste er später einen Weheruf ausrufen. Die Frage an uns ist die, wo bin ich in der Geschichte? Bin ich so ein Mitarbeiter, dessen Angehöriger vielleicht Hilfe braucht? Bin ich einer, der mit an die Tür geht, um anderen zu helfen, dass sie auch ein Stück Heilung erfahren? Bin ich einer, der morgens auch in der Stille Gott aufsucht im Gebet? Bin ich einer, der Dinge nicht nur glaubend anfängt, sondern auch glaubend abschließen kann, um mit Jesus weiterzugehen zu einer neuen Aufgabe? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Jesus derselbe ist wie damals. Und deshalb möchte er uns auch auf dieselbe Weise begegnen und wäre froh, wenn wir ihm folgen. Amen.